Turi 2 Clubraum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik mit Tess Kadiri.
Herzlich willkommen zu einer sehr besonderen Folge des Turi 2 Clubraums. Normalerweise habt ihr mich hier so gehört mit Peter Turi zu Beginn, dem Turi 2 Gründer, dann später sehr oft mit Turi 2 Chefredakteur Markus Tranto. Das waren so meine Gesprächspartner aus der Redaktion. In dieser Woche sind wir ein Frauendouble. Ich darf nämlich zum ersten Mal eine unglaublich witzige und total kluge Frau begrüßen. Aline von Dratin. Hallo, wie geht's?
Oh Mann, Tess, jetzt kann ich ja nur enttäuschen. Das ist ja eine furchtbare Anmoderation. Du hättest sagen müssen, so ein bisschen dröge, nicht die hellste, aber sieht Bombe aus. Das letzte kann man ja zum Glück nicht überprüfen, audiativ. Und bei den beiden anderen kann ich hoffentlich die Erwartung erfüllen. Aber eigentlich geht's mir sehr gut. Danke.
Und ich merke, ich höre dich gut. Der Podcast ist heute nämlich zum ersten Mal. Deswegen waren wir uns nicht sicher, ob es klappt, dass man jetzt zwischendurch nichts mehr hört. Puh, schwierig. Wie läuft's bisher? Wie sieht dein Podcaststudio aus?
Mein Podcaststudio sieht sehr, sehr schön aus, weil das meine Privatwohnung ist hier in Berlin-Mitte. Das Blöde ist, ich habe festgestellt, ich habe zwei Fehler in den letzten 15 Jahren gemacht. Das erste war, dass ich eigentlich sämtliche Wände irgendwann rausgerissen habe. Das heißt, ich sitze in einem großen Raum. Und jetzt kommen wir zum zweiten Fehler. Ich habe Kinder gekriegt in den letzten 15 Jahren. Und die musste ich also jetzt gerade ins Badezimmer sperren, damit die hier nicht stören. Wenn es zu doll hallt und ihr merkt, das haut mit diesen Wänden nicht hin, mit dieser großen Leere um mich herum, dann muss ich das nächste Mal ins Badezimmer.
Okay. Klassiker. Hat meine Mutter früher auch immer gemacht. Wir werden dich in den kommenden Wochen immer weiter hören können und du kannst dich dann weiter ausprobieren. Dann wissen wir auch, dann kannst du es immer updaten, wie es deinen Kindern geht, ob das gerade so läuft, ob du neue Wände einbaust. Ich bin gespannt. Du wirst nämlich die neue Moderatorin im Turi 2 Clubraum sein. Darüber reden wir später noch ein bisschen. Ich freue mich schon total darauf, dass wir uns abwechseln und wir dich dann immer wieder hören mit deinen GästInnen. Du bist nämlich eine sehr erfahrene Moderatorin, standest schon unter anderem für ein wöchentliches Kinomagazin bei Sky oder beim Sat.1 Frühstücksfernsehen vor der Kamera und du moderierst total locker, charmant und gewitzt. Ich freue mich schon total darauf, dich zu hören. Du hörst hoffentlich in den nächsten Wochen oder bringst ein paar Leute hier auf die Bühne, die coole Stars sind. Das hast du ja die letzten Jahre gemacht. Dann bringst du die nächsten Wochen noch mehr coole Leute hier hin. Und ich finde, wir starten heute schon ziemlich cool. Denn in dieser Folge darf ich auch wieder eine richtig coole Gästin bei uns im Podcast-Clubraum begrüßen. Und zwar Miriam Karsch, Geschäftsführerin und Mitgesellschafterin von Kuneli Media, also dem Verlag unter anderem hinter der deutschen Ausgabe des deutschen Playboy. Hallo Miriam, schön, dass du heute dabei bist. Wie geht's dir?
Vielen, vielen Dank, liebe Tess, für die Begrüßung. Ja, mir geht's sehr gut. Ich sitze hier auch etwas abgeschottet in unserem Büro in München, habe mir auch ein kleines Podcast-Studio gebaut hier. Und mir geht es sehr gut und ich freue mich, dass ich heute hier bin und mit euch sprechen kann.
Die Katzen musstest du diesmal also nicht in die Toilette einsperren. Wir hatten das uns im Vorgespräch erzählt. Da gab es bei dir auch ein paar Probleme.
Ja, ich habe das mir zu Hause überlegt, wo ich diese Aufzeichnung am allerbesten mache. Und das hat tatsächlich, habe ich mich dann doch fürs Büro entschieden. Da ist es etwas ruhiger und bin ich etwas ungestörter als zu Hause.
Verständlich. Ich stelle dich mal kurz vor für die, die dich noch nicht kennen. Miriam Karsch ist Medien- und Kommunikationswissenschaftlerin und sie blickt auf 13 Jahre Berufserfahrung in der Verlagsbranche zurück. 7 Jahre davon bei einem, ich würde sagen, etwas kontroversen Magazin, wir werden darüber reden, dem Playboy. Das Männermagazin scheint für dich ein bisschen mehr zu bedeuten als nur so ein Schritt auf dem Karriereweg, weil als sich Burda 2019 vom Playboy getrennt hat, du zusammen mit Chefredakteur Florian Beutin Kuneli Media gegründet hast und dann die Publishing-Rechte der Marke im deutschsprachigen Raum aufgenommen hast. Und auf deinem eigenen Instagram-Account habe ich so die letzten Wochen ein bisschen gesehen, die letzten Tage, da posierst du oft auch vor Playboy-Covern. Also ich bin ganz ehrlich, Miriam, ich habe vor der Podcast-Vorbereitung gar nicht so viel über den Playboy gewusst. Also ich wusste, er existiert, ich wusste ungefähr, welches Image da ist, aber ich wusste gar nicht, was da drin ist. Ich wusste einfach Sex-Sales als Geschäftsmodell. Deswegen die erste Frage, ziemlich plump und einfach, warum kaufen Leute heute den Playboy?
Ja, wie viel Zeit habe ich?
Marketing-Modell.
Okay, ich versuche mich kurz zu fassen, weil die einfachsten oder die plumpesten Fragen erfordern ja manchmal oder meistens ja auch die komplexesten Antworten. Also, mal vielleicht vorneweg, die Nacktheit des Playboy ist zwar USP, aber nicht alleiniger Kaufgrund. Ich würde Playboy bezeichnen als das einzige General Interest Magazin für Männer, also ein journalistisch hochwertiges Produkt. Das hat auch Interviews, Reportagen, Lebensart und Service-Themen und der Anteil der Nacktheit im Übrigen beträgt nur 20%. Und wir zeigen ja auch nicht irgendwen nackt, sondern jeden Monat eine zumindest für den Zeitpunkt der Veröffentlichung mehr oder weniger relevante Person. In der aktuellen Ausgabe sind das zum Beispiel die Olympiateilnehmerinnen Janine Flock und Lisa Buckwitz, die ja jetzt auch gerade in Peking um olympisches Gold kämpfen. In der letzten Ausgabe war das Linda Nobert, eine Teilnehmerin aus dem Dschungelcamp, die ja mit ihren Fotos auch ein Zeichen für mehr Diversität und die Vielfalt weiblicher Schönheit machen wollte oder setzen wollte. Also im Jahr 2021 ist Nacktheit selbst nicht die Nachricht, sondern eher ein Statement. Und wenn du nach der Motivation unserer Leser und Leserinnen fragst, sie wollen, würde ich sagen, intelligent und humorvoll unterhalten und informiert werden. Und ich meine, ich weiß, es ist ein geflügelter Satz, aber dieses I only read it for the articles, das sehen wir tatsächlich auch in der Marktforschung bestätigt. Genau, und dann machen wir auch neben dem Magazin, das ist ja nur eins unserer Produkte, also wir verfolgen hier ja auch eine 360-Grad-Strategie, das heißt, wir haben irgendwie die Webseite, wir haben ein Subscription-Modell, Playboy Premium, wir verkaufen E-Paper, wir verkaufen Wein, wir machen Lesereisen und so weiter und so fort.
Wo du gerade schon über die digitale Strategie sprichst, sehr spannend, da fragen Aline und ich dich später ordentlich aus. Du hast gerade gesagt, im Jahr 2021 geht es vor allem auch um die Inhalte. Oh, wir sind ja jetzt im Jahr 2022. Genau, 2022. Ich bin gespannt, was im Jahr 2022 die Strategie von Playboy ist. Darüber reden wir gleich, aber erstmal diskutieren wir hier über die drei wichtigen Themen dieser Woche.
Die Themen der Woche.
Kurz die Vorstellung von dieser Rubrik. In jeder Woche stellen wir jeweils ein Thema und eine dazugehörige These vor. Dabei möchten wir so ein bisschen die wichtigsten Medien- und Politikthemen der Woche diskutieren und gucken, was denken die einen, was denken die anderen, die vor allem verschiedene Generationen, verschiedene Personen. Und es gibt am Ende genau deswegen immer einen Daumen hoch für Zustimmung oder einen Daumen runter für die Ablehnung. Bin gespannt, was Aline und ich dir geben, Miriam. Worum geht's denn in deiner heutigen These?
Also vielleicht kurz zum Hintergrund. Gestern hat die Techniker Krankenkasse eine Kampagne gelauncht, die auf die Früherkennung von Hodenkrebs aufmerksam machen soll. Der Titel dieser Kampagne, der Life-Saving Handjob, und Hauptdarstellerin ist Porno-Influencerin Annie Aurora. In den sozialen Medien hat es dann kurz nach Start bereits heftige Kritik an der Darstellung und Aufbereitung des Themas gegeben. So heißt es zum Beispiel irgendwie, die Werbeaktion sei ethisch und medizinisch äußerst fragwürdig und außerdem noch sexistisch. Und Focus Online titelte gestern zum Beispiel: Porno-Werbung der Techniker sorgt vor Shitstorm. Viele Kommentare auch in den sozialen Medien rufen zur Kündigung auf, also ein Grund, instant die Krankenkasse zu wechseln und so weiter und so fort. Ich sage, nichts an dem Spot ist sexistisch. Die Techniker Krankenkasse nutzt hier ein Stilmittel der Übertreibung, um Aufmerksamkeit zu erregen, was offensichtlich auch gelungen ist. Die Überspitzung spielt ja genau mit dem Klischee eines Pornos, wird dann gebrochen und auch unterbrochen, um dann die Fakten zu präsentieren. Meine These lautet also: Nicht überall, wo Sex draufsteht, ist Sexismus drin. Für mich ist Life-Saving Handjob eine gelungene Kampagne, die auf das wichtige Thema Hodenkrebsfrüherkennung aufmerksam macht.
Was mir aber bei der Diskussion rund um diesen Spot aufgefallen ist, wir haben mehr über den Spot geredet als über Hodenkrebs. Ich weiß nichts über Hodenkrebs, aber ich habe 10 Posts gesehen, wo es darum geht, wie sexistisch es ist und wie es zu bewerten ist. Also ich weiß gar nicht, ob es gelungen ist. Klar, die Leute haben es mitbekommen. Viele Leute haten jetzt die Techniker-Krankenkasse oder finden sie super geil dafür. Aber Hodenkrebs, ich weiß nicht. Also ich glaube, aber schwierig.
Ich glaube aber, ihr müsst noch mal ganz kurz für die Zuhörerinnen erklären, was genau in diesem Spot passiert. Wir waren jetzt natürlich fleißig, haben uns das angeschaut. Ich weiß nicht, wie viele den Spot jetzt schon kennen. Die Kampagne läuft und offenbar funktioniert sie sehr gut insofern, als dass wir darüber sprechen. Wie viele sich dann tatsächlich zur Krebsvorsorge begeben, das steht dann noch mal auf einem anderen Blatt.
Vielleicht kannst du noch einmal erzählen, was du gesagt hattest, Miriam. Ich glaube, du hast es schon so ein bisschen ich dachte eigentlich, es wäre schon so relativ gut erklärt, aber noch mal kurz nacherzählt. Es ist eine Pornodarstellerin, die tatsächlich auch als Pornodarstellerin arbeitet, die hierfür engagiert wurde. Und die macht dann ihrem Nachbar auf, der natürlich gerade erst eingezogen ist, ne, typischer Porno. Und dann kommt er rein, sie gibt ihm einen Drink. Sie macht ihn natürlich auch mit Handtuch auf, sie hat gerade geduscht. Also das Setting ist sehr typisch. Die beiden sitzen auf dem Sofa, plötzlich knutschen sie rum. Und dann beim Handjob merkt sie, ich muss mal nachprüfen, ist das Hodenkrebs? Also es wird ein bisschen auf die Untersuchung hingeführt. Aber wirklich um den Hodenkrebs, um den geht es dann zwar danach in der Debatte, und da kannst du jetzt vielleicht einsteigen, Aline, weiß ich aber nicht, ob es darum geht. Da diskutieren viele nur über den ersten Teil, also über das Rummachen, wie die Frau aus der Dusche steigt, wie sie dargestellt wird am Anfang. Und ich finde ehrlich gesagt, dass der Teil auch ziemlich lang gezogen wird in dem Spot. Also allein das fand ich schon seltsam. Was denkst du, Aline?
Also ich muss sagen, ich teile die Meinung von Miriam hier ziemlich uneingeschränkt in diesem Fall. Wir werden ja noch ein bisschen länger sprechen, auch über deine Arbeit, Miriam. Aber was diese These angeht, Daumen hoch von meiner Seite, das kann ich schon vorwegnehmen. Denn ich verstehe den Vorwurf der Kritikerin nicht. Also, wir haben hier eine Pornodarstellerin. Sie agiert aber nicht als Pornodarstellerin, sondern man sieht eine Frau, die Sex hat mit einem Mann. Und während sie ihm diesen Handjob besorgt, spürt sie auf einmal, dass da was nicht stimmt. Und dann kommt halt der Claim, dass man zur Krebsvorsorge gehen soll. Also, hier wurde eine Pornodarstellerin für einen Dreh gebucht auf eine vermutlich der respektvollsteren Arten und Weisen, als jetzt verglichen für andere Jobs, für die sie gebucht wird. Außerdem tritt sie gar nicht als Sexarbeiterin auf, sondern als eine Frau, die Sex hat mit ihrem Nachbarn. So zu tun, als gäbe es keinen einseitigen Sex, also im Sinne von, ne, sie gibt ihm diesen Handjob, ohne Sexismus, das ist für mich nicht sexistisch, sondern eher prüde. Außerdem finde ich es echt gefährlich, und das ärgert mich so oft, wenn Feministinnen oder Kritikerinnen so einen Automatismus entwickeln, etwas anzuprangern, sobald man nackte Frauen sieht. Weil das diesen echten Sexismus, den es durchaus gibt, total verwässert und dadurch für viele so schwer erkennbar macht. Und das Letzte, das lass mir noch dazu sagen, Fun Fact. Und ich finde, dieses Wort Fun Fact ist in dem Zusammenhang, dass es hier um einen Spot für die Techniker Krankenkasse zur Früherkennung von Hodenkrebs geht, ist im Grunde noch unpassender, als jetzt meinetwegen eine Pornodarstellerin für diesen Spot zu engagieren. Meine Freundin hatte Brustkrebs, der zum Glück ganz früh erkannt wurde. Und zwar wodurch? Durch ihren Freund. Während die beiden Sex hatten und er das gespürt hat an ihren Brüsten. Da würde ja auch niemand auf die Idee kommen, sagen so, hä, was ist denn das für ein Typ, voll ätzend, der grapscht seiner Frau beim Sex an die Brust. Also was dargestellt wurde, ist ja an sich überhaupt nichts, was man kritisieren könnte.
Ich weiß auch gar nicht, ob dieser Akt kritisiert wird. Das habe ich bis jetzt nicht vernommen von FeministInnen und vor allem die, die ich persönlich ernst genommen habe, wo ich gedacht habe, okay, cool, ich check, was ihr meint. Vor allem, was Tara sagt, ist ein Instagram-Account, der sich geäußert hat, wo ihr vielleicht mal nachschauen könnt. Die hat das ein bisschen humoristisch aufgenommen und gesagt, das Problem ist, wie unkreativ diese komplette Darstellung ist. Also das ist einfach, sie kritisiert genau diese Situation. Nicht, dass ein Freund und eine Freundin in einem Bett liegen oder Leute, die einfach einvernehmlich Sex haben, sondern dass es vor allem damit startet, dass sie da in der Dusche ist, man das total lang zieht und in der Debatte danach und in der Darstellung von der TK, das fand ich nämlich seltsam, genau, gesagt wird, dass Gesundheit ein wichtiges Thema ist, dass sie da stattfinden lassen möchten, wo die Zielgruppe ist. Also es wird einfach angenommen von der TK, dass die Zielgruppe Männer Pornos gucken, alle, und es auch müssen und die total plumpe Pornos gucken müssen.
Ja.
Das, ich weiß nicht, mir hat alles an der Debatte danach und an dieser Länge und an diesem Spot, das hat mir einfach nicht so gefallen. Das war einfach unkreativ, unwitzig, sexistisch weiß ich nicht, aber die Darstellung und die Stellung danach fand ich auf jeden Fall nicht feministisch. Aber lass uns mal abstimmen. Ich gebe dir keinen Daumen nach oben, so mein Leid, Miriam. Aline?
Das ist okay, damit kann ich leben. Habe ich fast erwartet, ja.
Ich gebe Daumen nach oben für die These, ganz ehrlich, weil, wie gesagt, ich finde, da wird nichts pornografisch dargestellt. Man sieht zwei Leute beim Sex, die eine etwas aktiver als den anderen. Und das an sich finde ich überhaupt nicht verwerflich. Das wäre schade, wenn man Sex nicht mehr zeigen dürfte. Und Hodenkrebs, naja, ist ja nun eine Sache, die im Entferntesten nun auch mit dem Thema irgendwie in Berührung kommen könnte.
Okay, gut, dann haben wir das abgehandelt, Miriam. Einen Daumen nach oben, einen nach unten. Weiter geht's mit meiner These und ich hoffe, dass ich da was für euch für mich gewinnen kann. Es ist leider nicht so spannend, glaube ich. Also es hat nichts mit Sex zu tun, aber es geht um ein wichtiges Thema der Woche und zwar um psychische Belastung. Ich möchte darüber mit euch sprechen, wie das mit sozialen Medien zusammenhängt. Im Funkformat Steuerung F haben sich gerade viele InfluencerInnen darüber beklagt, dass der Job, den sie machen, einfach unglaublich unter Druck setzt. Die viele leiden von denen unter Burnout oder haben jahrelang keinen Urlaub gemacht. Und es ist auch ziemlich verständlich, weil der TikTok-Algorithmus so funktioniert, dass man nicht ein- bis zweimal in der Woche posten kann oder einen Podcast einmal so die Woche hochladen kann, sondern man muss pro Tag mehrfach posten. Das ist wirklich, krass, wie viel man da liefern muss. Und man muss nebenbei auch noch die Startseite checken und gucken, ach, welcher Sound funktioniert gerade gut, welche Jokes sind gerade, was gibt's für Trends. Also, das ist nicht nur ein Fulltime-Job, das ist einfach ein Leben, das du da, dem du dich da verpflichtest. Und ich glaube, dass die Berühmtheit deswegen in unserer Zeit noch mal fordernder geworden ist als früher, als es Internet nicht gab und man hatte einfach Sendeschluss oder Drehschluss. Deswegen ist meine These, Fame sein war früher leider um einiges geiler und soziale Medien sorgen dafür, dass sowohl NutzerInnen als auch die Stars total überfordert sind und Burnouts bekommen. Deswegen, wir brauchen einen anderen und vor allem gesünderen Umgang mit sozialen Medien. Was denkt ihr?
Miriam, ich überlasse dir gerne den Vortritt.
Ja, vielen Dank. Also Tess, ich kann dir tatsächlich einfach nur zustimmen. Möchte auch noch ergänzen, dass es ja auch hier sein wird, wie, ich sag mal, mit allen Hypes. Also erst kommt der Hype, dann erkennt man die Chancen und Risiken und dann muss man damit lernen, umzugehen. Und zu dem gesunden Umgang gehört auch eine wertschätzende Kommunikation miteinander und auch der Diskurs über Themen, der ja auch in den sozialen Medien oft zu kurz kommt. Und wenn ich mir anschaue, ich habe letztens eine Studie gesehen, dass 30% der jungen Menschen heutzutage Content Creator oder Influencer als Berufswunsch angeben, wage ich jetzt mal die steile These, dass sich dafür auch nicht alle eignen werden. Ja, also von mir auf jeden Fall, so wie du es formuliert hast, Daumen hoch.
Puh, Aline, von dir auch.
Ja, naja, klar, Daumen hoch. Also, dass wir sehen, dass das alles nicht gesund ist, das merken wir ja auch bei uns selbst, die jetzt hoffentlich nicht Influencerin werden wollen. Trotzdem glaube ich, dass das Problem...
Doch, das ist meine Generation. Ich werde...
Ja, aber möchtest du Influencerin werden? Also ich meine, ganz ehrlich, wer fotografiert denn dreimal am Tag sein Essen? Das ist ja doch eine Sache und deshalb möchte ich ein bisschen vorgreifen. Ich glaube, das Problem beginnt nicht in dem Moment, wo man schon mittendrin ist, sondern die Frage, die man sich stellen sollte, ist, was macht uns denn zu so leichten Ködern dieser Aufmerksamkeitsbonbons sozusagen? Das sind ja Geister, die man nicht mehr los wird, die man selbst gerufen hat. So, und die Antwort ist wir. Wir selber natürlich. Ne? Das geht ja ganz, ganz schnell. Das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, das gab es ja auch schon, als wir noch auf den Bäumen hockten. Also das ist ja nichts, was durch Handys entstanden ist. Man sieht das ja heute noch im Zoo, ne? Oder bei einigen Politikern. So. Also heute geht es einfach nur leichter, sich diese Likes zu holen, diese Aufmerksamkeit in Zahlen zu kriegen. Ich selbst habe Kinder, wie ich vorhin schon erzählte, und frage mich mittlerweile auch, ne? Worüber haben eigentlich Eltern mit ihren Teenies früher gestritten, bevor es Handys gab? Also ich glaube, mit zwei Komponenten muss man denen im Grunde beikommen, ne? Denn das war ja auch deine These von wegen, dass wir das lernen müssen, mit sozialen Medien umzugehen. Erstens, ich bin großer Macron-Fan, ich bin viel in Frankreich, ich habe da auch Familie. In Frankreich sind Handys an Schulen generell verboten. Super Sache, frage ich mich, warum das hier so nicht ist. Einfach um das einzuschränken. Dann sowas wie, ich habe mal nachgeguckt, das war mir gar nicht klar, Instagram ist erlaubt ab 13. WhatsApp im Vergleich ist erlaubt ab 16. Warum? Also ich finde dieses sich in Szene setzen, meinetwegen auch Playboy vorbildmäßig geschwängert auf Instagram, finde ich verstörender und gefährlicher, als jetzt mit Freundinnen zu WhatsAppen. Also ich glaube, dass wir da in so einer ganz schwierigen Generation uns gerade befinden, zwischen den Leuten, die aufgewachsen sind mit Medien und das benutzen. Also die Kinder zum Beispiel, die damit groß werden, die man jetzt auch ungern ausschließen will. Und uns Elterngeneration oder Großelterngeneration, die das noch gar nicht richtig einschätzen können, was das mit uns macht. Also letztendlich müssen
deswegen
wir
ein bisschen lauter werden. Deswegen würde ich gar nicht sagen, dass wir Handys in der Schule verbieten sollte, sondern vielleicht vor allem sagen sollte, hey, so benutzt ihr das Ganze und ihr solltet eure Handys auf jeden Fall auspacken. Wir reden mal drüber, wie ihr es macht, weil verbieten kann man es nicht. Mein Vater hat mir auch verboten, mein Handy also auf Instagram sozusagen. Natürlich war ich da überall. Also es bringt halt nichts zu verbieten, dann ist der Reiz noch größer. Also
nee, ich sage nicht generell Handys verbieten oder WhatsApp verbieten, aber ich glaube, man muss es einschränken, so wie Zucker auch. Zucker ist ja auch so ein Befriedigungsding, ne? Und das muss man ja auch irgendwie ein bisschen besser dosieren. Wenn man sagt, generell in der Schule gar nicht, dann ist schon mal ein Teil des Tages davon befreit. Und das war das Letzte, als Medienumgang als Schulfach einführen. Ganz, ganz wichtig.
Okay, das heißt, ich kann sagen, ich kann mit einer Erfolgsquote rauslaufen. Ein Jahr von euch beiden, Daumen hoch. Dann die letzte These. Aline, was hast du uns heute mitgebracht?
Ah ja, genau. Ah, ich bin dann gut. Guck mal, ähnliches Thema sogar. Denn gestern startete zum 17. Mal Germany's Next Topmodel.
Ich hab's geguckt, es tut mir leid.
Ich hab's zum... Ich habe es zum ersten Mal wieder geguckt. Ich hatte zwischendurch 3 Jahre lang das nicht mehr gemacht, weil ich es schwierig fand, als meine Kinder langsam selber in das Alter kamen und ich auf einmal feststellte so, oh Gott, ich lästere über die 14-jährige Mandy. Und da kam ich mir ganz schuftig vor. Da wurde mir klar, dass das nicht in Ordnung ist. So, gestern habe ich es wieder gesehen, zu Recherchezwecken natürlich, und habe festgestellt, auch 2022 wird wieder verklickert, posiere halbnackt als Zeichen deines Selbstbewusstseins. Und das ist ja so eine Philosophie, die auch ganz viele Influencerinnen propagieren. Auch vom Playboy wird es ja durchaus unterstützt. Aber die wirklich mächtigen Frauen, die spielen da ja gar nicht mit. Eine Iris Berben, die sich noch 1984 ausgezogen hat für einen Playboy, würde das heute vermutlich nicht mehr machen. Muss uns Miriam gleich erzählen. Die Virologin Melanie Brinkmann vermute ich jetzt einfach mal auch nicht. Angela Merkel habt ihr wahrscheinlich gar nicht erst gefragt. So, aber warum denn nicht? Solange die Medien wie Germany's Next Topmodel Frauen so inszenieren, wie Männer das lieben, und das ist ja auch der Claim von Playboy, wie Männer das lieben, hat sich das Frauenbild seit Marilyn Monroe im Grunde nicht geändert. Und jetzt komme ich zu meiner These. Die Zeit des Patriarchats ist erst dann vorbei, wenn mächtige Frauen auch offensiv ihre Sexualität demonstrieren können. So wie Trump zum Beispiel seine Männlichkeit. Also, ich stelle mir Annalena Baerbock vor, wie sie erst geile Fotos macht und anschließend nach Moskau fliegt und Putin ordentlich an einschenkt.
Miriam, willst du da vielleicht zuerst drauf reagieren?
Ja, ich platze schon fast. Es ist so, wie du es formuliert hast. Also Punkt 1, ich tue mir erstmal schwer mit dem Machtbegriff. So, was bedeutet Macht? Ist Iris Berben mächtiger als eine Pamela Reif oder eine Caro Dauer? Und was bedeutet es dann im Umkehrschluss? Dürfen unmächtige Frauen ihre Sexualität nicht offen zeigen? Also das finde ich schon mal jetzt von der Herleitung her ein bisschen schwierig. Dann ganz grundsätzlich, alle Vergleiche mit Trump funktionieren nicht. Trump ist ein menschenverachtender Narzisst. Niemand, weder Frauen noch Männer, sollen sich so verhalten dürfen wie er. Und in so einer Welt möchte ich nicht leben. Dann Punkt 2, nicht alle Frauen wollen ihre Sexualität offen zeigen und leben. Also auch nicht alle mächtigen Frauen. Und eine Angela Merkel hat vielleicht überhaupt gar kein Interesse daran, ihre Sexualität nach außen zu kehren. Ich bin nur der Auffassung, dass alle Frauen, die es machen möchten, auch tun sollen können. So. Aber jetzt, um ein bisschen versöhnlich zu werden gegen Ende hin, auch wenn ich deine Herleitung nicht ganz schlüssig finde und ich den Trump-Vergleich streichen würde, stimme ich dir zumindest insofern zu, als ich der Auffassung bin, dass alle Frauen, ob mächtig oder nicht, ihre Sexualität leben und auch ihre Körper zeigen dürfen, wenn sie das wollen. Also es gibt so einen schrägen Daumen von mir.
Sowas akzeptieren wir ja eigentlich nicht, aber es sei dir erlaubt, ich verstehe es, weil ich die Herleitung nämlich auch nicht komplett unterzeichnen würde, weil ich bei Angela Merkel tatsächlich immer dachte, also so eine Frau wird es nicht machen wollen. Sie ist einfach von der Persönlichkeit so, dass sie es nicht machen wollen würde. Gleichzeitig sehen wir aber zum Beispiel eine Doro Bär, der, genau wie du es in deiner These sagst, immer verboten wird, geradezu zum Beispiel hohen Absatz zu tragen oder sich stark zu schminken. Sie hat schon voll auf den Interviews erzählt, dass sie sich eigentlich so zeigen möchte und das zu ihr gehört, aber sie trotzdem eine Politikerin sein möchte, sie gar kein Problem damit hat, so weiblich aufzutreten, in Anführungszeichen. Mhm. Und ich finde es schade, dass ihr das so oft abgesprochen wird. Ich glaube, deswegen ist es gut, wenn immer mehr machtvolle Frauen, in Anführungszeichen Frauen, die vielleicht nicht in einem Metier tätig, also die vielleicht zum Beispiel in der Politik oder in der Wirtschaft tätig sind, aber gleichzeitig sagen, ich kann jetzt auch in diesem Business-Bereich oder im Politikbereich auftreten und trotzdem mich auf Instagram so und so zeigen. Ich glaube, das passiert gerade. Ich finde es aber schade, dass die Vorstellung, eine Tagesschausprecherin ist auf der Titelseite von Playboy nicht so ganz Sinn in meinem Kopf ergibt. Und selbst ich da, ich glaube, zu so sexistischen Gedanken neige, die ich einfach antrainiert bekommen habe, die ich total blöd finde. Also für mich wäre das dann so, okay, passt das? Schwierig. Deswegen, ich stimme dir absolut zu. Die Herleitung, ich weiß auch nicht so genau, aber ich stimme dir zu.
Ihr kennt ja alle noch das Foto von Putin, so mit nacktem Oberkörper auf dem Pferd. Und das ist einfach undenkbar. Ne? Also das dürfen sich Frauen heute leider immer noch nicht leisten. Und im Grunde wäre das doch der Wahnsinn, wenn Frauen also sowohl ernst zu nehmen in ihrer Schönheit und Klugheit, dann auch noch sexy sein dürften. Aber das wäre wahrscheinlich zu viel für die Männer.
Schräger Daumen, aber eigentlich so jetzt, wie Aline das zum Schluss gesagt hat, sogar den geraden Daumen, ja.
Super, ich habe euch rumgekriegt.
Danke für eure Thesen und eure Ratings. Nachdem wir so einen Blick auf die wichtigsten Themen der Woche geworfen haben, werfen wir einen Blick auf dich, Miriam, auf dich und deinen Job. Es wird Zeit für unser Turi 2 Kreuzverhör.
Unser Gast im Kreuzverhör.
So, Miriam, wir starten ganz simpel. Wann wachst du morgens auf?
Um 6.25 Uhr.
Puh, Das ist früh. Was machst
du
denn?
Das ist früh. Ich habe 2 Kinder, die sind schulpflichtig. Okay. Wir müssen um 7.15 Uhr aus dem Haus raus und ich habe gemerkt, 6.30 Uhr ist einfach 5 Minuten zu spät. Da brüllen wir uns an morgens und es ist die 5 Minuten, die machen es aus.
Dann vielleicht erübrigt sich die Frage, ich frage trotzdem mal, was machst du dann?
Dann stehe ich in der Regel auf, sofort, ja, weil wenn ich das nicht tue, dann schlafe ich wieder ein. Ja, dann wecke ich die Kinder und ja, wir machen uns alle einmal fertig. Ganz langweilig.
Welches Medium nutzt du denn dann als erstes, wenn du dazu kommst?
Immer zuerst mein Handy. Das liegt neben mir, es ist auch mein Wecker, es ist leider schlimm. Ich gehe dann auch sofort in meine Mails, in WhatsApp, in Instagram.
Und welche Medien sind für dich die wichtigsten, die du nutzt im Laufe des Tages?
Im Laufe des Tages, also ich glaube, das muss man über die Woche sehen. Ich habe ein SZ-Abo, Freitag, Samstag, Spiegel Plus abonniert und über Medien abonniert. Ich schaue fern, ich schaue unwahrscheinlich viele Serien, Netflix, Amazon Prime. Ich höre den ganzen Tag, wenn ich gerade irgendwo unterwegs bin und alleine bin, habe ich irgendeinen Podcast auf dem Ohr und check zwischendurch. Also ich bin ein absoluter Medienjunkie.
Und welches Medium ist bei dir zuletzt vom Schirm gerutscht, wenn du so eine große Auswahl hast? Mistest du mal aus?
Ja, ich habe Facebook gelöscht. Mit großer Freude. Es fehlt mir überhaupt nicht. Ist ein bisschen schade, weil ich dadurch meine Familie auf den Philippinen, die alle bei Facebook sind und waren, dadurch so ein bisschen den Kontakt in Anführungszeichen verloren habe. Genau, also das war eigentlich der einzige Grund, warum ich Facebook auch noch so lange hatte. Aber es hat mich einfach nur unfassbar genervt und mich haben die Kommentare genervt und ich fand irgendwie den Algorithmus blöd. Und gerade als es dann so so Impfgegner-Sachen irgendwie bei mir in der Timeline hatte, habe ich einfach gesagt, ich muss das jetzt löschen, ich kann das nicht ertragen.
Ich sehe da immer, dass meine Oma was postet und ich habe einfach Angst, drauf zu gehen. Ja. Ganz ehrlich. Dann geht's weiter. Warst du früher Magazinkind, Miriam? Also was waren deine Lieblingszeitschriften während den verschiedenen Lebensabschnitten, so als Kind, Teenie, 20er?
Ja, also ich habe in der Grundschule tatsächlich, ich bin ja in den 80ern groß geworden, gab es die Flohkiste, die hatte ich damals abonniert, ich bin tatsächlich mit Magazinen aufgewachsen, bei uns zu Hause gab es immer Zeitungen, ich habe dann wie jeder Teenie, glaube ich, Bravo, Bravo Girl, Popcorn, alles, was es irgendwie an so Zeitschriften gab, gelesen, habe dann ziemlich früh auch schon, weil ich, glaube ich, klug und intelligent und intellektuell wirken wollte, den Spiegel abonniert, für mich alleine, Printmedien haben mich schon mein ganzes Leben lang begleitet.
Erinnerst du dich noch an deine erste Begegnung mit dem Playboy?
Ja, das ist immer so, ehrlich gesagt, nicht so richtig. Für mich gab es den Playboy irgendwie schon immer. Also bei uns zu Hause gab es ihn nicht. Ich weiß, dass es ihn immer gab. Den ersten Playboy, ich vermute fast, dass es tatsächlich schon gewesen sein muss, als ich bei Burda gearbeitet habe, als ich damals als Werkstudentin bei Hubert Burda Media angefangen habe und da einfach dann monatlich den Playboy in der Hand hatte und es auch damals schon das einzige Magazin war, das ich mir tatsächlich immer mit nach Hause genommen habe.
Es gibt ja in Deutschland ziemlich viele Zeitschriften. Warum ausgerechnet der Playboy?
Ja, das ist komisch. Der Playboy hat für mich oder ja auch für viele andere, auch für die wachsenden Abonnentenzahlen und absteigenden Käufer, die wir ja auch ausweisen können, eine unglaubliche Faszination. Ich erzähle mal ganz gerne die Geschichte. Ich habe für den Vorstand bei Burda gearbeitet und guckte immer vom Haus 21, die Leute, die sich im Arabella Park auskennen, also Haus 23 auf Haus 21 und saß da in der Vorstandsetage und guckte immer rüber aufs Castingzimmer. Und für mich war das immer schon einfach die beste, schönste faszinierendste Marke, die Hubert Burda Media verlegt hat, einfach weil sie so eine Sexiness hat und weil sie auch polarisiert und weil sie einfach die bekannteste Marke ist, die Deutschland zu bieten hat.
Kann man im Arabella Park
rübergucken? Mittlerweile hast du da ja übernommen. Also du fandest es so geil, dass du 2019 gemeinsam mit Florian Beutin Playboy übernommen hast und ich glaube sogar Geld investiert hast, oder? Also wie war es plötzlich Unternehmerin zu sein? Was hast du da reingesteckt?
Ja, da rutscht man ja so ein bisschen rein. Also ich habe mir das damals nie so richtig überlegt. Also es war nicht so, dass ich im Angestelltenverhältnis mir überlegt habe, okay, mein größter Wunsch ist irgendwann Verlegerin zu sein und eine eigene Firma zu haben. Aber als Burda entschieden hat, die Lizenz nicht weiter zu verlängern, gab es einfach keine Alternative. Es war einfach, ich wollte diesen Titel retten. Ja, das klingt jetzt ein bisschen heroisch, aber es war doch so, es ging halt auch darum, diesen Titel weiterzuführen. Es ging darum, den Menschen, die für den Playboy gearbeitet haben, auch eine Perspektive zu bieten, auch einen Job zu bieten. Und die Alternative war für mich, einfach bei Burda weiterhin zu arbeiten. Und das war dann keine Alternative. Und von daher ist dann die Entscheidung relativ zügig gefallen, dass wir uns selbstständig machen und die Lizenz übernehmen. Und dann auch selber investieren, ja, tatsächlich. Also wir haben eigenes Geld investiert.
Also Burda ist nicht mehr dabei als Partner? Nee, das ist wirklich euer Ding? Okay.
Genau, das ist unser Ding. Mit Burda arbeiten wir weiterhin sehr, sehr gut zusammen auf Dienstleistungsbasis, sind da aber völlig frei in der Wahl und hat sich natürlich angeboten, weil die Kollegen gerade in der Vermarktung zum Beispiel den Titel natürlich seit Jahren kennen. Von daher war das natürlich, lag das nahe, weiterhin auch die Dienstleistung bei Burda Media zu beziehen.
Ich hänge immer noch so ein bisschen der Antwort von dir nach, als du vorhin meintest, im Arabella-Park konntest du rüberschauen zum Castingbüro, wenn dann die Playmates gecastet wurden. Ist das immer noch so?
Ja, das ist immer noch so. Also wir casten, also man schickt, wenn man Playmate werden möchte, natürlich arbeiten wir da auch mit Fotografen oder auch mit Castingagenturen zusammen, aber wir bekommen auch nach wie vor Playmate-Bewerbungen, auch auf digitalem Weg, auch per Post und und dann werden die gecastet. Also wir haben hier eine eigene Redaktion, vielleicht auch da, das sind wir für die Playboy nicht kennen, wir haben zwei Bildredaktionen. Ich sehe auch gerade unsere Bildchefin, die sozusagen für den nicht nackten Editorial-Content zuständig ist, die hört auch gerade zu. Und wir haben eine Abteilung, die Pictorial-Abteilung, das sind die, die auch die Nacktproduktion machen und die machen dann die Castings, ja, tatsächlich. Also es bewerben sich Frauen bei uns.
Und wie viele bewerben sich da? Habt ihr mehr Anfragen oder wie läuft die Akquise bei euch?
Also vielleicht auch da für die, die den Playboy nicht kennen, wir haben ja drei Nacktstrecken im Heft. Das eine ist eben der Titelstar, das ist auch die Dame, die vorne auf dem Cover zu sehen ist. Dann haben wir die Playmate, das sind in der Regel jüngere Mädels, die eben noch nicht bekannt sind, die sich bei uns bewerben in der Regel, genau.
Ja, sag mal, Miriam, wie oft musstest du, Arme, eigentlich die Frage beantworten, würdest du dich für den Playboy ausziehen?
Ja, schon tausendmal natürlich und die Frage stellt sich doch überhaupt nicht. Also das ist so, man muss ja nicht das eine, also man muss ja nicht Verlegerin eines Titels sein und sich gleichzeitig fragt ja, also ich habe schon tausendmal beantworten müssen und die Antwort ist einfach, die Frage stellt sich doch, niemand möchte mich auf dem Cover der deutschen Playboy-Ausgabe sehen.
Ja, das würde ich jetzt wieder zur Debatte stellen, aber die große Frage ist doch, Miriam, wie oft musst du denn dein Chefredakteur Florian Beutin diese Frage beantworten?
Wie für sich selber, oder?
Ich wurde der mal gefragt, so würden Sie sich eigentlich ausziehen?
Er würde es, auch bei ihm stellt sich die Frage nicht.
Aber die Frage ist, ob ihm die Frage gestellt wird.
Das weiß ich gar nicht so genau.
Wetten nicht?
Ich glaube, die Frage stellt sich nicht, weil wir ein Männermagazin sind, das nackte Frauen abbildet. Es gab ja auch mal deine Frage zieht ein bisschen darauf ab. Es gab mal ein Magazin, Playgirl, da gab es nackte Männer zu sehen. Das war einfach nicht erfolgreich. Das hat sich einfach nicht verkauft. Mhm. Ich würde jederzeit einen Titel verlegen, wenn ich da eine wirtschaftliche Perspektive für ein Magazin sehen würde, in dem nackte Männer zu sehen sind, würde ich sofort machen.
Ja, na gut, aber jetzt sind wir im Grunde bei der Eingangsfrage, die Tess schon gestellt hat. Warum funktioniert es denn mit Männern? Also noch risikofreudiger als in diesen Zeiten zum Beispiel Konzertkarten zu kaufen, ist das, was ihr mit dem Playboy macht. Und zwar erstens auch und vor allem auf Print setzen. Playboy kennt man vor allem als Print, als Marke. Und zweitens auf Männer als Zeitschriftenkäufer zu setzen. Ist der Playboy vielleicht so eine Art letzte Bastion des verwirrten Mannes?
Würdest du zum Beispiel die Elle Vogue-Freundin InStyle-Chefredakteurinnen fragen, ob das die letzte Bastion ist für die Frauen? Also es gibt ja deutlich mehr Frauenmagazine, die ja auch irgendwie jedes Klischee bedienen, die Frau, was ich Haare, Make-up, Kochen, Backen, Rezepte, das Haus schön einrichten. Playboy ist einfach ein Magazin für Männer, das sich an Männer richtet. Also wir richten uns an eine männliche Zielgruppe. Das tun andere Magazine, richten sich an, weiß nicht, Kinder, Jugendliche, Senioren, Best Ager, wie man sie heute nennt. Also wir machen ein Magazin für eine Zielgruppe und die Zielgruppe ist der Mann. Und unsere
ein spezifischer Typus Mann. Das ist, glaube ich,
ich glaube nicht. Wenn man sich die Marktforschung anschaut, ist unser Leser, der geht von 14 bis 69, soweit geht zumindest die Marktforschung. Wir sind in allen Altersgruppen vertreten, wir sind in allen Bildungsschichten vertreten, in allen Berufsgruppen. Was, glaube ich, unsere Leser eint, zumindest irgendwie, was man aus der Marktforschung rausliest, ist, dass sie sehr tolerante Leser sind, Menschen sind, Männer sind, die sehr, mit sich im Reinen sind. Also wir haben zum Beispiel, Playboy erzeugt auch keinen im Vergleich zum Beispiel zu Men's Health oder GQ, keinen Selbstoptimierungszwang, sondern wir lassen den Mann einfach einfach so, wie er ist. Und der Playboy wirkt bestätigend. Er zeigt verschiedene Sichtweisen auf und sagt nicht, was sein muss. Ich glaube, das finden Männer oder auch Frauen. Wir haben ja auch inzwischen 13% weibliche Leserinnen. Finden sie, glaube ich, ganz entspannt.
Ja, aber Miriam, da sind wir nämlich genau beim Punkt, um deine Frage zu beantworten, deine Gegenfrage zu beantworten. Ich kaufe mir diese sogenannten Frauenzeitschriften. Mein Mann findet sie fürchterlich und fragt mich immer, warum ich das noch mache. Das wäre doch Verblödung. Ich habe mit Tess im Vorfeld gesprochen, die doch ein Stückchen jünger ist als ich. Die sagt, ich würde überhaupt nicht auf die Idee kommen, mir ein Magazin zu kaufen. Für mich ist das Entspannung pur. Ich gehe wirklich zum Kiosk und kaufe mir die Vogue oder die Elle und blätter die durch und gucke mir Lippenstifte und Handtaschen an. So. Meine Frage ist, ich kann mir wirklich schwer vorstellen, auch wenn die Zahlen sicherlich stimmen, die du sagst, ne, dass ein 14-Jähriger losgeht zum Kiosk und sich den Playboy kauft. Denn im Grunde geht es ja viel easier, sich das im Netz zu holen.
Das heißt, stimmt.
Ja, das heißt, ich kann mir vorstellen, dass Männer, die sich vielleicht ganz früh geschämt haben, weil damals der Playboy noch so ein bisschen schmuddelig war, heute den Playboy kaufen aus so einer Nostalgie heraus, weil das ja eigentlich im Gegenzug zu dem, was man sich so im Netz anschauen kann, echt alles so, ja, wie so ein deutscher Heimatfilm ist. So ganz wohlig, ne? Das ist ja alles noch ganz anständig.
Das kennt man ja.
Das verstehe ich jetzt, glaube ich, einfach noch nicht so ganz, die Frage.
Kann es sein, dass der Playboy im Grunde nicht nur jetzt meinetwegen so eine sexuelle Befriedigung erfüllt, sondern vor allem auch eine nach vergangenen Zeiten, als das Ganze noch so ein bisschen einen schmuddeligen Charakter hatte, sich so ein Heft zu kaufen, obwohl das ja eigentlich gar nicht mehr anstößig ist?
Also das Wetten, das im Magazinformat.
Richtig.
Aha, okay. Also jetzt, na gut. Also vielleicht gehe ich erstmal darauf ein, dass wir unter unseren Lesern, wir haben ja auch 45.000 Abonnenten, die lassen sich das Heft monatlich nach Hause schicken. Da ist ja vielleicht auch eine Familie oder ein Nachbar, der mal gucken könnte. Das ist mal das eine. Dann haben wir auch in der Marktforschung festgestellt, dass wir ein großes Bekennertum auch unter unseren Fans haben. Ich glaube, das Entscheidende ist, die Marke polarisiert. Und es gibt Fans und es gibt, und die bekennen sich dazu, für denen ist es überhaupt nicht unangenehm, auch das Heft im Supermarkt aufs Band zu legen. Und dann gibt es einfach Menschen, die den Playboy nicht kennen, die ein Bild von Playboy haben, das wir aber auch nicht ändern können. Und ich bin der Auffassung, dass es, ich sag mal, dass das ja auch den Reiz einer Marke ausmacht und dass solange eine Marke noch so kontrovers diskutiert wird, ist das das Schönste, was uns passieren kann, denn dann lebt sie, dann berühren wir anscheinend mit unseren Themen, mit unserer Marke berühren wir die Menschen. Weil es natürlich auch Nacktheit hat auch was sehr Subjektives. Also es macht ja auch was mit mir, wenn ich irgendwie eine nackte Frau sehe, weil es einen mit seiner eigenen, also jeder wird mit seiner eigenen Sexualität konfrontiert. Und ich glaube nicht, dass wir, ich meine, dadurch, wir entwickeln uns sozusagen im Altersdurchschnitt auch einfach mit der Gesellschaft, also wir altern, aber wir altern nicht überproportional. Das heißt, der Durchschnittsleser ist im Moment 38. Wir gehen also mit der Zeit mit. Und uns gelingt es auch immer wieder, neue, junge Männer für den Playboy zu begeistern und auch Frauen für den Playboy zu begeistern. Also der Anteil der weiblichen Leserinnen steigt.
Ja, was mich auch echt überrascht hat, und damit untermauere ich auch total, was du sagst, ist sowas wie das Interview mit Farih Yadim. Ich glaube, es war in der vorletzten Ausgabe über seine Umweltliebe. Dann gab es eine echt beeindruckende Reportage über Aktivistinnen in Südafrika gegen, und es wurde auch so ausgesprochen, gegen gewalttätige Macho-Kultur. Du sitzt da jetzt als sehr mächtige Frau, als Geschäftsführerin beim Playboy. Hast du für dich den Auftrag, als Frau jetzt Einfluss zu nehmen auf die Gruppe von Männern? Oder hast du darauf überhaupt keinen Bock zu sagen, ich will da jetzt missionieren und will das alles, was Männer wollen, ne, um nochmal diesen Claim von Playboy zu zitieren, zu verändern und damit vielleicht auch ein bisschen den Mann und den Blick auf die Frauen zu verändern?
Also, wir haben ja eine Redaktion. Ich bin ja eher der kaufmännische Part. Und für die Inhalte ist ja die Redaktion zuständig. Und,
genau, aber du könntest ja den Chefredakteur briefen.
Naja, ich könnte ihn briefen, ja, das stimmt. Der Chefredakteur ist nun mal auch mein Co-Geschäftsführer. Das heißt, natürlich tauschen wir uns aus. Und so verstehe ich auch meine Rolle, dass ich diejenige bin, die ihn zum Beispiel einfach auf Themen, die uns gerade, also uns Frauen, ja, in unserer Bubble gerade beschäftigen, dass ich ihn darauf aufmerksam mache. Ich meine, immer wieder schicke ich ihm mal, weiß ich nicht, aus irgendwelchen Newslettern oder aus irgendwelchen Blogs oder auch von Instagram-Accounts den oder von Frauen, die ich folge, ich schicke ihm das und sage ihm, du pass mal auf, irgendwie, weiß ich nicht, Pinky Gloves oder so. das beschäftigt uns Frauen gerade, denk mal drüber nach. Und er nimmt das Thema und übersetzt es dann aber auf eine andere Art und Weise. Und das ist dann sozusagen auch die redaktionelle Leistung. Und wir haben ja auch in der Redaktion, ich habe auch gerade gesehen, eine Redakteurin, die Mareike ist auch hier gerade, hört gerade zu, wir haben ja auch Frauen bei uns in der Redaktion. Also wir haben auch eine Frauenquote bei Playboy im Übrigen von 65%. Also das Heft wird ja nicht von alten weißen Männern gemacht, sondern wir sind ein diverser Verlag, eine diverse Redaktion, Männer und Frauen gleichberechtigt. Ich glaube, das zeigt auch schon, wie wir auch in der Geschäftsführung zusammengesetzt sind. Bei uns sind die Schlüsselpositionen einfach paritätisch besetzt durch Männer und Frauen. Ich glaube, dadurch entsteht eine Diskussion und es entsteht eine Diskussion und ich glaube, es geht eben auch um verschiedene Sichtweisen und der Playboy macht eben auch verschiedene Sichtweisen sichtbar und fördert auch den Dialog zwischen Männern und Frauen.
Ja, das finde ich auch spannend. Also ich wollte fragen, wie ist denn das Feedback? Also wenn ihr jetzt mal mehr weibliche Leserinnen habt, was ist das Feedback von Frauen auf Social Media oder durch Leserinnenbriefe aus deinem Bekanntenkreis? Was sagen die euch?
Auch da ganz unterschiedliche Dinge. Es gibt ja auch nicht die Männer und die Frauen. Aber die Frauen, die sich für den Playboy interessieren, die ihn regelmäßig lesen, auch selber kaufen oder auch, weil der Mann ihn vielleicht abonniert hat, die sagen einfach, sie können mit diesen klassischen Frauenzeitschriften nichts anfangen. So geht es mir im Übrigen auch. Das sagen die meisten Frauen. Ich glaube, es ist eine Sexiness, es ist eine Toleranz, eine Offenheit, auch im Umgang mit Sexualität und Nacktheit, einfach eine Haltung zum Leben, die Menschen gefällt, Männern wie Frauen.
Das finde ich sehr spannend, weil ich sehe, dass es inhaltlich total cool ist und dass ihr da versucht, wirklich auf gute, ausgewogene Berichterstattung oder Interviews zu achten. Aber die Nacktheit, das finde ich prinzipiell immer ein bisschen schwierig. Also einfach aufgrund unserer gesellschaftlichen Polung, aufgrund der Herkunft oder der eigentlichen Geschichte des Playboys. Wie stellt man denn Brüste und den weiblichen Körper so dar, dass es nicht sexistisch ist? Also vielleicht sogar empowernd. Wie macht ihr das?
Also zum einen sprechen wir ganz viel mit den Frauen, die sich darstellen. Ich glaube, der Hauptunterschied
ist... Also ihr macht euch auch wirklich aktiv Gedanken darüber?
Natürlich. Es ist ja so... Ich finde, was du jetzt gesagt hast, ist ja eine sehr objektive Sichtweise auf die Frau. Wir versuchen sozusagen die Frau als Subjekt auch darzustellen. Und das gelingt uns meines Erachtens auch. Nicht nur, weil wir sie nicht nur nackt darstellen, sondern auch noch ein Interview von ihr abdrucken, sondern aber auch schon in der ganzen Vorarbeit, in der Akquise, spricht man natürlich mit den Frauen, wie wollt ihr euch darstellen? Von wem wollt ihr fotografiert werden? Wie ist die Location? Das wissen jetzt natürlich irgendwie hier die beiden Kolleginnen von mir, die vor allem für die Nacktproduktion zuständig sind. Manchmal ist das wirklich wochenlange Arbeit, bis man da an einem Punkt ist, wo dann auch die Frau sagt, ja, so kann ich mir das gut vorstellen, so möchte ich das. Und oftmals bringen die natürlich auch ihre eigenen Vorstellungen mit und sagen, okay, ich möchte ganz gerne in einer Pariser Altbauwohnung fotografiert werden. Die andere möchte lieber irgendwo in Ibiza am Strand liegen. Und natürlich entwickeln wir das zusammen mit unseren Titelstars.
Aber reicht es schon, wenn man sagt, naja, die Frauen können ja selbstbestimmt klar machen, wo sie sich ausziehen wollen, aber dann, wie zum Beispiel jetzt in der Ausgabe, das ist die aktuelle, glaube ich, Februar 2022, da ist diese Linda Caroline Nobert, heißt die wohl beim Bachelor mitgemacht hat. Und dann gibt es ein Interview von ihr, also wenn du sagst, nee, die kommen ja auch zu Wort. Und dann wird ihr die Frage gestellt, was muss denn ein Mann mitbringen, um sie von sich zu überzeugen? Und sie antwortet, ganz viel maskuline Energie, ganz viel. Er muss jemand sein, auf den ich mich verlassen kann. Es gibt ja schließlich immer nur einen Kapitän im Boot. Das ist ja doch so ein Interview, bei dem man denkt so, naja, also können wir da wirklich die Frauen vom Objekt zum Subjekt werden lassen, wenn sie da doch diese Klischees und diese Männerfantasien oder Fantasien von einigen Männern so erfüllt.
Aber wer bin ich denn, dass ich darüber urteile, was Linda Nobert, was sie für Anforderungen oder für Wünsche an den Mann hat?
Vollkommen richtig.
Ich kann doch nicht als Frau jemanden verurteilen, der
sozusagen... Und trotzdem glaube ich, dass da doch sehr viel bedient wird und eben weniger dargestellt wird, wie es ist. Aber das ist ja meinetwegen auch völlig in Ordnung. Das wird ja bei den Frauenzeitschriften ganz genauso gemacht.
Ja, das und dann ist es ja als auch nur eine Sichtweise. Ich meine, wir haben ja mehrere Titelstars im Jahr und mal sagt die eine Frau, sagt das und für die andere Frau ist was anderes wichtig. Also ich glaube, man müsste sich in dem Fall jetzt auch alle Aussagen sozusagen auch nebeneinander legen. Ne?
Da finde ich spannend, mal in die Zukunft zu blicken und zu überlegen, wie sieht denn die Zukunft des Playboys aus? Also was für Sichtweisen wollen wir dieses Jahr 2022, vielleicht 2023 sehen? Und vor allem, wie entwickelt ihr euch digital? Also ich habe mir so ein bisschen angeguckt, eure Website, euer Instagram, ihr habt einen Podcast. Was ist so geplant? TikTok?
Auf TikTok waren wir tatsächlich auch schon, haben wir einfach mal ausprobiert, weil wir uns natürlich irgendwie jede auch medienrelevante Entwicklung auch anschauen, weil jetzt für uns haben wir jetzt in der Form, war das jetzt nichts, aber natürlich beschäftigen uns mit solchen Themen. Also erstmal vielleicht vorneweg, Playboy wird 50 dieses Jahr, das heißt für uns wird es ein ganz, ganz großes Jahr. Wir planen eine große Jubiläumsausgabe
Applaus,
im
Aline.
Juli.
Der Applaus-Button bitte.
Ja, guck mal, noch habe ich ihn hier.
Warte ganz kurz.
Vielen Dank. Also wir haben tatsächlich die Webseite letztes Jahr gelauncht, wir haben Playboy Premium gerade gelauncht, wir haben einen neuen Shop, einen neuen Abo-Shop. Das sind natürlich so Projekte, die sieht man halt nicht, die sieht man nicht vordergründig. Das ist jetzt keine große Weiterentwicklung, aber die muss natürlich gemacht werden. Was wir tun, ist auch eher im Hintergrund, dass wir Kundendaten aus dem Abo-Shop, aus Playboy Premium und aus unserem eigenen Magazinshop, den wir haben, unsere Newsletter-Adressen, dass wir die alle in eine Kundendatenbank zusammenführen, weil das war bisher nicht möglich, um dann eben auch nochmal ganz anders Marketing machen zu können. Also, dass wir dann auch sehen, Mensch, jemand, der zweimal ein Heft bestellt hat, der kriegt dann vielleicht ein Angebot für ein Mini-Abo von uns. Das läuft sozusagen im Hintergrund. Wir haben ja vor 2020 haben wir einen Weinshop gestartet. Auch da, den werden wir nochmal ein bisschen umbauen. Bewegtbild ist für uns ein großes Thema. Das heißt auch, wir sind gerade in der Konzeption für ein Bewegtbildformat, beziehungsweise sogar für zwei Bewegtbildformate, ja, so dass wir diese 360-Grad-Strategie, ich kann es jetzt auch nicht mehr hören, es ist auch so ein Buzzword geworden, aber diese 360-Grad-Strategie, jetzt sag ich es einfach, Multi-Channel-Strategie vielleicht, um nochmal ein Synonym
zu bemühen. Bei den Multi-Channels ist es auch wirklich großes Ziel, da eine jüngere Zielgruppe zu erreichen, weil du sagst, ein Bewegtbild, ne, ist ja nicht spezifisch an eine jüngere Zielgruppe gerichtet, aber ihr seid auch digitaler geworden. Merkt ihr, okay, wir müssen jetzt die Jüngeren mit ins Boot ziehen?
Ja, unbedingt. Also auch da muss man vielleicht kurz erklären, Playboy ist ja, also wir haben ja nur die Publishing-Rechte für Playboy, die Amerikaner haben ja auch noch Produktlizenzen hier in Deutschland. Es gibt eine Kollektion oder gab mehrere Kollektionen im Dev-Shop, also wo wir natürlich auch schon jüngere Zielgruppen erreichen, die einfach da das erste Mal mit der Marke in Form von Hoodies und T-Shirts in Kontakt kommen. Aber klar, TikTok ist natürlich für uns ein Thema. Natürlich wollen wir junge Zielgruppen an die Marke Playboy ranführen. Auch da ist es immer eine Frage der Ressourcen und wie viel investiere ich jetzt? Ich meine, wir haben es ja eingangs gesagt, das ist hier eigenfinanziert, wir haben keine großen Investoren. Natürlich kann man sagen, wir machen jetzt hier großen Invest und stellen jemanden ein, Social-Media-Redakteurin, die den ganzen Tag nichts anderes macht als irgendwie TikTok-Videos. Das kann man machen, aber wenn es sich nicht irgendwie jetzt bald monetarisiert, es ist ja immer noch eine Frage der Finanzierbarkeit. Journalismus muss ja in irgendeiner Art und Weise auch schon finanzierbar bleiben und wir müssen als Unternehmer auch den Fokus auf Projekte legen, wo wir uns zumindest früher oder später auch ja, eine Monetarisierung erhoffen.
Und ganz ehrlich, wir haben ja schon beschlossen mit meiner These, TikTok, das ist nichts für uns. Wir schwimmen gegen den Strom. Richtig. Das war eine wirklich zeitweise ganz hitzige Diskussion. Ich fand es richtig cool. Jetzt kommen wir zu den 7 Sätzen zum Beenden, zum Auffrischen, Auflockern. Also du antwortest wirklich ganz kurz und beendest den Satz, den Aline jetzt vorliest.
Erster Satz. Ein Playboy ist?
Ein Mensch.
Zeitschriften sind?
Für mich essentiell und werden es auch, gut gemachte Zeitschriften werden auch immer relevant bleiben.
Oh, das könnte jetzt auch die Antwort für die nächste, für den nächsten Satz sein. Silikonbrüste sind?
eine ganz individuelle Entscheidung.
Und Männer sind?
Vielfältig.
Das Internet ist?
Vielfältig.
Okay, jetzt darfst du aber nicht nochmal antworten. Sexy ist?
Sexy ist ein Gefühl, das jemand hat von sich selber und sexy ist aber auch, Punkt.
Okay. Feminismus ist für mich?
Die Selbstbestimmung der Frau.
Welchen Traum, das sind unsere zwei fast, ja, Rausschmeißerfragen, kann man glaube ich sagen, welchen Traum willst du dir noch erfüllen?
Ich träume nicht so wahnsinnig gerne. Ich würde es lieber vielleicht Ziele oder Wünsche nennen. Mehr Reisen in Zeiten von Corona. Einmal quer durch die USA. Vielleicht auch mal eine Alpenüberquerung alleine. Überhaupt vielleicht mehr Zeit für mich alleine.
Was willst du am Tag deiner Beerdigung als Überschrift über deinen Nachruf auf Turi 2 lesen?
Oh, das sowas fällt mir total schwer. Ist mir auch schon im Video-Fragebogen schwer gefallen. Ich würde es da vielleicht mit einem, da würde ich gerne ein Tokotronic-Zitat lesen. Und zwar genau wie jetzt, nur ein bisschen anders wird es sein.
Okay, können wir für sorgen. Markus und Peter hören zu, das wird's. Danke dir, Miriam, für deine Antworten und dass du heute diese, ja, ich hatte vorher aufgeschrieben, gute halbe Stunde. Es ist ein bisschen länger geworden, aber ich finde, es trägt sich. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast.
Sehr
gerne. Und
danke
auch dir, Aline, dass du das erste Mal dabei warst. Ich frage am Ende immer, ne, meinen Co-Host und auch meine Gästin, was hast du aus der heutigen Folge für dich mitgenommen? Aline?
Dass Frauenzeitschriften, wie ich sie hier so lese, als Magazine jetzt auch nicht gehaltvoller sind als der Playboy. Und zwischendurch darf man auch mal Süßigkeiten essen. Das ist in Ordnung.
Okay. Und du, Miriam, was hast du mitgenommen?
Dass ich glaube, dass wir auch noch viel Aufklärungsarbeit bei Frauen zu leisten haben. Wir fokussieren uns natürlich stark auf Männer, aber ich glaube, auch das Bild von Playboy wird natürlich auch von den Frauen, die dem Playboy kritischer gegenüberstehen oder die ihn nicht kennen, ich glaube, dass wir da noch ein bisschen Arbeit vor uns haben.
Und vielleicht kannst du in den nächsten Monaten nochmal vorbeikommen, erzählen, was du bis jetzt für Arbeit geleistet hast. Danke dir, dass du dabei warst. Und ne, vielleicht hört man sich in nächster Zeit mal wieder.
Unbedingt. Ich danke euch sehr. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Wir danken dir sehr, Miriam.
Ich kann auf jeden Fall so viel verraten, dass man dich, Aline, auf jeden Fall jetzt öfter hören wird. Du wirst hier öfter zu hören sein, denn wir beide sind ab jetzt das neue Turi 2 Clubraum-Duo. Aline und ich, Tassin Kadiri, ab nächster Woche. Jede Woche hört ihr hier meist im Wechsel Aline oder mich. Und in der nächsten Woche startet Aline direkt durch mit ihrer ersten Folge und ihrem ersten Gast, Peter Wittkamp. Ich bin total gespannt. Ich höre auf jeden Fall rein.
Das ziehe ich mir auch rein. Bin großer Fan.
Sehr gut. Das sehr freut gut. mich. Bin selbst sehr, sehr gespannt und freue mich, dabei zu sein. Und ich fand das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Danke Miriam, danke Tess, danke Turi 2 und dann bis nächste Woche.
Mal. Tschüss.
Bis bald. Schönes Wochenende. Ciao.
Turi 2 Clubraum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik. Jeden Freitag um 12 Uhr.